Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 173 am 20. Februar 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit den Architekten und Heinze Architektur Award Gewinnern Steen Nagels und Christoph Scheithauer. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlichen Glückwunsch im Architekturfunk, Steen Nagels von Nagels Architects und Christoph Scheithauer von CS Architektur aus Salzburg. Ja, ihr seid Gewinner des Heinze Architektur Awards in der Kategorie Quartier und Mischnutzung. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Bei eurem Projekt, ich beschreibe es mal kurz, handelt es sich um einen 3- bis 5-geschossigen Holzhybridbau, der schon mit Preisen überhäuft wurde, kann man schon sagen. Das Projekt umfasst die Erweiterung einer Wohnsiedlung aus den 1980er Jahren in Salzburg. Und da wurden 75 bestehende Wohnungen um 24 Wohnungen erweitert und es handelt sich um geförderten Wohnungsbau. Ihr habt nach oben erweitert, das ist vielleicht das, was besonders hervorzuheben ist, also den neuen Teil oben aufgesattelt. Wollt ihr mal in 2, 3 Sätzen kurz beschreiben, wie Bestand und Neubau zusammen aussehen und funktionieren?
Ja, eben, du hast schon erwähnt, bei der Siedlung geht es um einen Wohnbau aus den 80er Jahren, der auf den ersten Blick gar nicht so sanierbar ausgesehen hat. Und unsere Aufgabe war einfach, es nachzuverdichten und wir haben am Anfang natürlich auch nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Letztlich, so wie es jetzt ausgesehen hat und was die Frage hinauszielt, war einfach die Idee, dass die Bewohner, die ausziehen mussten während der Sanierung, wenn sie zurückziehen, ihre Siedlung wiedererkennen. Und nachdem es eine sehr heterogene Gestaltung war mit asymmetrischen Dächern und so weiter, haben wir versucht, eben die ursprüngliche Gestalt und die Kubatur in Form von weißen Körpern wiederzulegen und alles, was wir aufstocken, in Holzbauweise einfach auch sichtbar gemacht, dass das so ablesbar ist.
Werbung. Salto liefert modernste Lösungen für das Zutritts- und Identitätsmanagement. Das Unternehmen unterstützt seine Anwender seit über 20 Jahren dabei, Liegenschaften sicherer, flexibler und effizienter zu bewirtschaften. Salto ist stolz darauf, den Heinze Architektur Award seit vielen Jahren zu unterstützen und gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Werbung Ende.
Wie haben denn die Bewohner reagiert, dass sie was draufgesetzt bekommen?
Ich glaube, viele haben es dann erst beim Wiedereinziehen realisiert, wie es tatsächlich wird, beziehungsweise manche sind auch während der Bauphase vorbeispaziert und haben eher positiv darauf reagiert. Es war für uns auch ein seltener Fall, wo wir Kontakt hatten mit den Bewohnerinnen, weil die Rückzieher eigentlich teilweise kleine Anpassungswünsche äußern durften. Es gab Situationen, wo dann Leute gerade eine neue Küche hatten, die wir dann wieder passgenau mit Leichtbauwänden angepasst haben. Das ist auch nicht üblich für geförderter Wohnungsbau natürlich.
Ja. Wer war denn Auftraggeber?
Unser Auftraggeber war die Heimat Österreich. Das ist in Salzburg die zweitgrößte Wohnbaugesellschaft für geförderten Wohnbau. Und man muss dazu sagen, das Grundstück gehört aber der Stadt Salzburg, also es ist nur ein Baurecht vergeben und die hätten das auch nicht abreißen können, sondern sozusagen die Finanzierung aus dem ursprünglichen Errichtungsbau war noch nicht komplett abgelaufen, also musste man sich überlegen, wenn man saniert, wie man saniert, aber Abriss war nicht möglich zu dem Zeitpunkt, wo wir mit der Planung begonnen haben.
Interessant, weil du ja eben auch meintest, dass es als nicht sanierbar galt.
Ja, es hat eben viele Mängel gehabt mittlerweile. Also die Dächer waren undicht, die Balkone waren teilweise gesperrt, weil absturzgefährdet und verfault. Das waren halt so Holzkonstruktionen. Und einfach sozusagen die Atmosphäre hat auch nicht mehr gestimmt in dieser Siedlung.
War das dann sozusagen die Idee aufzustocken, weil die Dächer undicht sind?
Na, grundsätzlich war natürlich schon der Wunsch nachzuverdichten. Wenn man schon umbaut, dass man praktisch die Dichte erhöht. Also wir haben ja dann letztlich, der Szent beschreibt es immer so schön, wir hatten vorher eine Dichte von 0,8 und einen Stellplatzschlüssel von 1,2 und hernach war es genau umgekehrt. Also die Dichte hat sich auf 1,2 erhöht und der Stellplatzschlüssel, weil wir keinen Stellplatz dazu gebaut haben, ist dann auf 0,8 gesunken.
Das ist auch schön. Das zeigt, dass die Zeiten sich ändern. Also wenn man aber nicht abreißen kann und meint, nicht sanieren zu können, was macht man dann?
Nachverdichten und kernsanieren. Also, genau, also wir haben bewusst dann auch mit der grauen Energie gearbeitet und uns auch eine Anzahl Regeln erstellt im Entwurf, den Abbruch zum Beispiel zu minimieren. Unser Bauplatz tatsächlich als Haupt, also der Bestandkontur des Gebäudes, sprich der Bestandfootprint des Gebäudes, als unser neuen Bauplatz gesehen im zweiten bzw. im dritten Obergeschoss. Und daraufhin mit diesen identitätsstiftenden, markanten Fassadenformen weiterzuarbeiten. Und jetzt schaut es dann ein bisschen so aus, als ausvergrößerte Einfamilienhäuser, wo dann obendrauf Holzboxen stehen, sprich aufgeklappte Satteldächer, um extra Kubatur zu generieren.
Mhm. Ich wollte noch gerne auch wissen, wie ihr an den Auftrag gekommen seid überhaupt. War das ein Wettbewerb oder wie lief das?
Also wir sind als Direktauftrag haben wir eine Studie bekommen, um einmal eine Nachverdichtung zu prüfen. Damals war der Stan bei mir angestellt zu dem Zeitpunkt und wir haben sozusagen die Studie gemeinsam entwickelt. Er hat dann zwischenzeitlich auch mein Büro verlassen und ist in der Ausführungsphase als Büropartner wieder zum Projekt gekommen.
Okay, das heißt, ihr bildet ein Büro zusammen. Nee, ich habe euch ja auch mit zweien vorgestellt.
Ja, aber wir haben eigene Büros, aber wir haben gemeinsam begonnen mit einem Büro. Und
gemeinsam fertig gemacht.
Zwei Büros fertig
genau.
Gemacht.
Ja.
Ja. Ja. Organisatorisch ist es besser so quasi.
Es kann kein Problem gewesen sein. Weil
ja, weil ihr noch zusammen eben ja.
Genau. Ich habe mich selbstständig gemacht und der Christoph hat mich gefragt, hast du noch Zeit und Lust, das Projekt fertig zu machen gemeinsam, und dann bin ich wieder eingestiegen eigentlich. Ja. Also ich war 2 Jahre nicht in Salzburg fast, oder halt 1 Jahr in Wien, 1 Jahr in Thalgau und bei anderen Büros, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das Projekt ist auch in der Zeit nicht so viel weitergegangen, soweit ich das mitverfolgt habe.
Ja, man hat ja aus dem Grund heraus, weil die Bewohner alle aussiedeln mussten, hatten wir natürlich auch eine lange Zeitspanne, wo sozusagen die Soziologie vorgebend war und nicht die Architektur, um praktisch das Menschliche auch in den Vordergrund zu stellen und mit den Bewohnern sozusagen eine Lösung zu finden, wie man mit dem umgeht. Ursprünglich war ja geplant, dass wir nur aufstocken und die Bewohner vielleicht drin bleiben können, aber das hat sich einfach über das Projekt im Laufe der Zeit so vertieft, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, eben auch, weil dann die Ausrichtung von dem Projekt immer nachhaltiger geworden ist und sozusagen die Sanierung dann halt in der Planung eine große Rolle gespielt hat, wie man es macht, dass es auch möglichst CO2-neutral ist, und dann hat man halt gemerkt, was man alles machen muss dafür, und dann war der Auszug alternativlos.
Und diese längere Zeitspanne, die dadurch euch geschenkt wurde quasi, inwiefern hat die den Entwurf dann beeinflusst auch?
Wir hatten ursprünglich ganz ein anderes Konzept verfolgt, einfach so einen zweigeschossigen Riegel, eigentlich wie man viele Aufstockungen und Nachverdichtungen kennt, zu verfolgen. Und so ein Projekt wie dieses in der Größe muss auch durch den Gestaltungsbeirat in Salzburg. Und da kam eben die Anregung, einfach über dieses Konzept, dass man eben aussiedelt und die rückziehen können, dass wir nochmal überlegen, wie der Wiedererkennungswert eben der Siedlung ist, wie wir schon erwähnt haben. Und dadurch haben wir eigentlich nochmal komplett neu die Formensprache überarbeitet und eben eine Idee gewonnen, wo wir jetzt auch im Nachhinein, durch das, dass das Projekt ja auch vielfach ausgezeichnet worden ist, merken, dass es einfach eigentlich eine geniale Idee war, die wir da geboren haben.
Also es hat eigentlich in der Pause, die 2 Jahre hat auch der Bauträger gebraucht, eben um diesen Informationsfluss den Leuten weiterzugeben. Und ich glaube, da sind sie auch sicher auszuzeichnen. Sie haben ja auch den Bauherrenpreis nicht umsonst bekommen. Wir haben immer einen Dialog geführt mit den Leuten vor Ort und immer richtig kommuniziert und immer auf Augenhöhe. Und das braucht auch seine Zeit. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir durchgehend dort planen haben können. Es war dennoch sehr sportlich in den eigentlich 2 intensiven Planungsjahren, sagen wir Anfang 2018 bis Ende 2019 ungefähr, waren die intensivsten Planungsjahre danach dann, und dann 2 Jahre knappe Ausführungszeit.
Das ist ja immer wieder, wenn ich sowas höre, dass der Faktor Zeit immer dazu führt, dass eine bessere Qualität bei rauskommt. Das ist gerade so wichtig, weil aktuell gerade hier in Deutschland ja beschleunigt werden soll. Es wollen sonst wahnsinnig schnell Wohnungsbauten entstehen und so weiter. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert in einem Projekt, dass es lange herausgezögert wird, kommt das Beste bei rum. Also das möchte ich hier nur noch mal betonen, dass der Faktor Zeit ja hier jetzt auch zu einem wunderbaren Ergebnis geführt hat oder die Möglichkeit geschaffen hat, dass ihr so einen tollen Entwurf machen konntet, der ja sehr charismatisch ist und ja auffallend schön. Ja, diese Schönheit geht ja oft aus Zeitgründen gerne mal unter.
Es kann natürlich auch sein, dass so eine Zeitverzögerung eher so ein Stop-and-Go ist, wo man heftig abbremst und dann warten muss und dann erst wieder Gas gibt, wo einfach auch nichts passiert in dieser Zeit. Oft wissen wir ja nicht, wie es weitergeht, wenn eine Pause entsteht. Ja.
Ja, die Zeit muss man natürlich nutzen. Ne? Ja. Also jetzt nicht einfach
zumindest
nur warten.
Zum Denken,
zum Begegnen. Das habt ihr ja alles gemacht, ne? Und zu sehen, wie sich Dinge entwickeln. Ne? Ich habe noch Fragen rund um die Idee, den Bestand zu erhalten. Vor allen Dingen ist bei mir hängen geblieben, dass es einfach auch nicht ging, ihn abzureißen. Und das hat eigentlich baurechtliche Gründe und keine Bestandsgründe. Hättet ihr sonst abreißen wollen oder seid ihr auch schon so an dem Punkt, dass ihr sagt, nee, abreißen ist immer die allerletzte Option?
Ich glaube, wie wir begonnen haben, das war ja 2015, war dieses Thema noch gar nicht so groß, wie es heute ist mit der grauen Energie. Ja. Und wir arbeiten ja beide gerade wieder an ähnlichen Projekten. Da ist es irgendwie jetzt mittlerweile schon kein Thema mehr, dass wir abreißen dürfen. Natürlich, unsere Bauherren würden das oft gerne noch machen, aber selbst die Politik und einfach die Gesellschaft ruft danach, dass es stehen bleibt. Und wie gesagt, bei uns war es nicht zur Debatte gestanden, dass wir es abgerissen hätten, aber wir haben das natürlich auch in der Bauphase öfter gehört, wie umständlich das dann ist und auf was man alles Rücksicht nehmen muss. Und natürlich sagt dann der eine oder andere, wieso habt ihr es nicht weggerissen und hätten wir es doch weggerissen. Und wir sind aber eigentlich im Bauen immer stolzer geworden, dass wir es eben nicht gemacht haben, weil wir auch über den Prozess, wie es dann entstanden ist, einfach gesehen haben, dass es möglich ist und dass was Gutes dabei rauskommt. Ja.
Ja, also es war nicht einfach. Einfacher wäre es sicher gewesen, schnell abzureißen, neu zu bauen, aber einfach heißt nicht immer gleich schön oder interessant. Also es war sicher ein Prozess, der für uns auch sehr viel bedeutet hat, auch in der Materie mit Bauern im Bestand uns mal tiefer auseinanderzusetzen. Und das Ergebnis oder das Geschenk an uns irgendwie, sage ich mal, ist, dass wir so verspielte, verzahnte Grundrisse im Bestand hatten, wo wir weiter drauf spielen konnten mit einer Art Holztopographie als Aufstockung. Und das hätte uns heutzutage keinen Bauphysiker mehr zugelassen, sage ich mal, so Lob.
Das Thema war vielleicht auch, dass es eben durch das, dass es sehr innenstadtnah war, hat es natürlich eine gewisse Identität auch das Projekt gehabt. Also die Architektur war ja doch sehr individuell, muss man sagen. Und dass wir das eben erhalten haben, das haben wir von so vielen Seiten als Feedback bekommen, dass das einfach so cool ist und dass dieses Gesicht erhalten worden ist und sich trotzdem komplett verändert hat. Ja. Das versteht eigentlich jeder, ob er Architekt ist oder Laie. Ja, das ist das Schöne an dem Projekt eigentlich.
Es wäre jetzt irgendwie auch schade oder ignorant fast zu sagen, alle Bauten zwischen den 60er und 80er, die uns jetzt nicht mehr gefallen, reißen wir weg. Dann hätten wir auch so irgendwie baukulturell eine große Lücke, die wir dann eigentlich wegradieren. Das wäre Betrug der Geschichte sozusagen.
Es ist so ein ästhetisch sehr hohes Niveau, das ihr da auch reingebracht habt. Ich habe jetzt leider keine Vorher-Nachher-Bilder gesehen, aber ja, das ist natürlich sehr charismatisch und ästhetisch.
Jeder, der in Salzburg mal vorbeikommt und die Siedlung anschaut, kann nebenan, da gibt es die gleiche Kopie quasi nochmal, die noch im Originalzustand ist. Die kann jeder anschauen vor Ort.
Ah, ist ja super.
Was auch ein Tipp ist, wenn du uns mal besuchen willst. Wir hören oft bei Führungen, dass es eigentlich die Häuser viel mehr hergeben, wenn man vor Ort steht. Dann sagen echt viele, es ist noch viel besser als auf den Bildern. Und die Stimmung kann man ja nicht so fassen auf den Bildern. Und es lebt ja auch von dem neu belebten Innenhof. Das ist so ein bisschen das Herzstück der Siedlung geworden. Und das kann man natürlich schwer fotografieren, die Stimmung. Ja.
Wie ist das denn, wisst ihr das, mit den neuen Leuten, die dann da hingezogen sind? Den neuen MieterInnen, kommen die gut zusammen?
Naja, es war natürlich so, dass durch das, dass wir weniger Stellplätze anbieten können wie vorher, und es ist so ein bisschen ein Novum in der Vergabepolitik auch der Stadt Salzburg gewesen, weil früher war das automatisch ein Stellplatz pro Wohnung dabei. Und nun durfte die Stadt praktisch Bewohner suchen, die vielleicht affin sind, keinen Stellplatz zu haben und so. Und so ist eigentlich ein bisschen ein jüngeres Publikum, die einfach genau das wollten, ein bisschen urbaner und praktisch nachhaltig zu wohnen. Und ich glaube, das spürt man schon ein bisschen in der Siedlung, dass so großstädtische Bewohnerschaft eigentlich eingezogen ist. Und trotzdem, ich glaube, wir hatten... Wie viele Nationen? 17 oder ja, so?
Soziologisch sehr durchmischt.
Wie der Auszug stattgefunden hat, ich glaube, die gibt es auch immer noch, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Miteinander dort.
Was auch spannend ist, sind die Rückzieherinnen, das waren ungefähr 30%. Ich glaube, insgesamt ca. 22 Familien. Ist es auffällig, dass viele eigentlich dort vom Anfang an gewohnt haben, wo die Siedlung neu fertiggestellt wurde. Mittlerweile haben sie ihre Kinder schon nicht mehr in der Wohnung, aber trotzdem wollen sie zurückkommen, weil sie dort beheimatet waren. Und auch das war dann bei der Neuwiedereinsiedlung, sage ich mal, nicht so ein Kaltstart. Also rein soziologisch gesehen hat das irgendwie so eine Basiswärme gehabt und sind dann noch ein paar Leute dazugekommen, die meisten eigentlich, aber das war auch spannend für uns zum Sehen.
Total gut. Wie selten hat man das, dass man das alles genau beobachten kann, ne? Auch genau. Wer das dann bewohnt. Wichtig oder ein interessantes Thema ist vielleicht nochmal die AkteurInnen zu nennen. Wer war alles beteiligt an dem Projekt?
Also wir waren ja in so einem Forschungsprojekt, das einfach dazu diente, CO2-neutral eine Siedlung zu sanieren. Das hieß Zero Carbon Refurbishment, und da haben wir alle Stufen durchlaufen, also von der Planung über die Umsetzung und die Überprüfung dessen, wo wir auch immer noch dabei sind. Und wichtig war eben, dass sozusagen da ein Team zusammengestellt worden ist. Da war zum Beispiel die Stadt Salzburg dabei, die sehr das Thema Mobilität betrieben haben. Wir hatten einen Haustechnikplaner, das war das Büro Stampfer, die eben dafür zuständig waren, dass wir die Technik CO2-neutral machen, was ja dann daraus resultierte, dass wir 75% unserer Energie aus Abluft und Abwasser gewinnen. Wir hatten die Fachhochschule Salzburg dabei, die den Prozess praktisch wissenschaftlich begleitet haben. Wir hatten das Salzburger Institut für Raumordnung dabei, die dafür zuständig waren, den ganzen Prozess zu moderieren und zu begleiten und halt die ganze Rahmenarbeit zu machen. Wir hatten eben die Soziologin, die Rosemarie Fuchshofer, dabei, die den Prozess soziologisch begleitet hat. Und natürlich unser Bauherr, die Heimat Österreich als Partner, war eben auch ganz wichtig. Die hatten zum Beispiel einen Mitarbeiter, der wirklich dann letztlich nur dafür zuständig war, die Bewohner zu begleiten, am Wochenende mal beim Umzug zu helfen oder sich um solche Sachen zu kümmern. Das war ganz toll. Ja, habe ich mir vergessen.
Peter Eicher, Freiraumplaner,
ja,
war auch noch wichtig.
Ja. Das ist ein Vorzeigeprojekt, ganz klar. Wird denn daraus abgeleitet, es in Zukunft wieder so zu machen mit allen, die jetzt beteiligt waren? Oder nimmt jeder für sich selber die Erfahrung mit und ist es zu aufwendig, wenn so viele zusammenkommen?
Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, die ich mir auch oft stelle, weil jetzt, sage ich mal, haben wir die Erfahrung gemacht, wir wissen, wie es geht, haben aber trotzdem, also ich persönlich den Eindruck, es würde beim nächsten Mal wieder nur so funktionieren, wenn man dieses Team hätte. Weil natürlich rein wissenschaftlich betrachtet ist jeder Bau wieder was Neues. Ja? Also ich kann nicht das 1:1 umlegen. Und der Bauherr, für den wir gearbeitet haben und jetzt wieder arbeiten, der hat diesen Ansatz natürlich auch, dass er nachhaltig Sanierungen machen möchte. Aber ob er jedes Mal auf dieses Team zurückgreifen möchte, wissen wir natürlich auch nicht. Aber letztlich muss man schon sagen, ich glaube, wenn man dieses Ziel, was wir erreicht haben, erreichen möchte, braucht man fast so ein Team.
Es werden ja hier besonders nachhaltige Architekturen, nachhaltige Projekte ausgezeichnet bei dem Award heute. Welche Besonderheiten hat euer Projekt? Soll ich das mal eben zusammenfassen und ihr ergänzt?
Mhm, ja.
Okay. Der Absiedlungsprozess unter soziologischer Begleitung der 75 Familien, und jede Familie hat ein Rückzugsrecht. Das Energiekonzept mit Wärmerückgewinnung aus Abwärme und Abwasser. Das Mobilitätskonzept, ihr habt es beschrieben mit dem 0,8 Parkplätze. Das Bespielen der Bestandsbauten, graue Energie, und die Ergänzungen Holz-Hybrid-Bauweise, tragende BSP-Holzwände, Stahlbetondecken. Das Vereinen von den vielen inhaltlichen Themenfeldern in einer anspruchsvollen Architektur. Nachverdichten, das habt ihr auch ganz am Anfang gesagt, und graue Energie, Holz als Baustoff.
Die große Fahrradgarage haben wir vielleicht nichts oder gar nicht erwähnt, weil wir haben vorhin gesagt, der Footprint des Hauses wurde nicht vergrößert, oder wir haben versucht, es möglichst nicht zu machen. Außer im nördlichen Bereich haben wir circa ein Drittel von der bestehenden Garage Größenordnung noch dazugehängt. Und das ist lediglich für Fahrräder. Wir haben jetzt dadurch geschaffen, dass wir ca. 3,5 überdachte Fahrradstellplätze pro Wohneinheit haben.
Aha, 0,8 gegenüber 2,5.
Genau, 3,5. 3,5. Ja, gesetzlich sind 2 vorgeschrieben in der Stadt Salzburg. Und ein Mobility Point ist auch Teil des Mobilitätskonzeptes. Das war auch alles Teil von dem Deal mit der Stadt, um den Stellplatzschlüssel senken zu können. Der Mobility Point ist direkt bei der Straße gelegen und umfasst eigentlich ca. 10 Leihfahrräder, E-Räder, die man sich ausleihen kann, oder Anhänger. Und unter dem Mobility Point haben wir den neuen Technikraum geschaffen, das quasi nur zur Footprint-Erweiterung. Zusätzlich zum Mobility Point haben wir 2 E-Autos, die vom ganzen Viertel ausgeliehen werden dürfen, also nicht nur für die Bewohnerinnen.
Da war auch jemand vom Verkehrsingenieurwesen dabei, oder?
Von der Stadt Salzburg, ja, die haben das sehr betrieben. Und jetzt gibt es einen eigenen Betreiber, der österreichweit praktisch Mobilitätslösungen anbietet. Und das heißt Family of Power. Und das ist, glaube ich, ein ganz verlässlicher Partner, dass das dann auch funktioniert. Und zum Beispiel das E-Auto, das kann sich auch ein Bewohner aus der Umgebung ausleihen dort.
Sind sogar 2 geworden seit 1,5 Jahren.
Was die Bewohner oder die Leute, die das besuchen, natürlich immer am meisten imponiert, ist eben unser Energiesystem, dass wir halt aus Abwasser und Abluft, also das, was in jeder Siedlung eigentlich anfällt, die halt ein bisschen einen größeren Maßstab hat, dass wir davon mit 75% unserer Heiz- und Warmwasserenergie bereiten. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, die zukünftig viel öfter genutzt werden sollte.
Wir produzieren als Mensch sehr viel Wärme am Tag, und das wird meistens weggeschmissen eigentlich. Ja. Entweder mit der Entlüftung oder übers Badewasser wortwörtlich, oder Schmutzwasser. Und hier nutzen wir die Energie noch einmal.
Ist es aufwendig, so ein Wärmerückgewinnungssystem zu etablieren, die Infrastruktur zu schaffen?
Das ist eigentlich sehr einfach.
Also wir haben 8 Einzeladressen und Treppenhäuser, und in jedem Haus gibt es eine eigene Abluftanlage, wo ein Wärmetauscher drin ist, und das Abwasser wird einfach außenrum sozusagen um die Siedlung einmal gesammelt und landet dann in einem großen Sammelbecken, wo dem Abwasser dann täglich einmal die Wärme entzogen wird. Und das ist nichts anderes als ein Becken, das zwischen der Abwasserleitung und dem öffentlichen Kanalsystem zwischengeschaltet ist.
Mhm. Also auch ein Vorbild an dieser Stelle. Ich meine, es ist ja eigentlich den meisten bekannt, dass es diese Systeme gibt, aber sie werden halt nicht so oft verbaut oder benutzt.
Unser Haustechnikplaner hat gemeint, es war das erste Mal, dass es im Wohnbau eingesetzt worden ist. Es gibt in der öffentlichen Kanalisation gibt es solche Systeme, und in Großprojekten gibt es es auch schon, aber im Wohnbau war es anscheinend das erste Mal.
Also ja, man muss auch sagen, eigentlich können wir es, aber es gibt so ein paar Kräfte, die dagegen sind. Aber es ist möglich. Wir können eigentlich sehr intelligente Siedlungen etablieren. Welche Rolle spielt das Design, der Entwurf, um solche Projekte auch zu legitimieren, sage ich mal?
Na, ich sage es als unsere Rolle, dass wir die Vielschichtigkeit des Projektes zusammengefasst haben in einem Architektur. Da hat der Kollege Chaya aus Wien das sehr schön zusammengefasst. Was ihm so gut gefallen hat, wo er bei einer Juryreise da war, ist, dass es sich anfühlt als wie aus einem Guss. Und ich glaube, da haben wir auch drauf geschaut, dass alles wirklich auch aufeinander abgestimmt ist, dass die Zusatzhäuschen, die dazugekommen sind, sei Fahrradboxen oder Mobility Point und so weiter, dass es alles auch in Harmonie ist mit dem Gesamtkonzept. Und ich glaube, dass es das schon gebraucht hat, weil es so eine Vielschichtigkeit hat. Und wenn man dann nur, sagen wir mal, die Ingenieurslösungen heranlässt, dann schaut es auch so aus. Und ja, das war dann schon sehr wichtig, dass es auch eine, wie du bereits gesagt hast, eine Art Ästhetik hinzufügt und das konsequent durchzieht. Und wir haben es versucht, möglichst bodenständig, günstig, aber nicht billig durchzuziehen vom System. Ja, genau.
Ja, okay, man kann vielleicht sagen sogar, dass das über allem steht, das gute Design, und darunter muss alles andere funktionieren vielleicht, also auf höchstem Niveau natürlich auch.
Man muss natürlich auch dazu sagen, wir hatten einen Generalunternehmer, die Firma Ebster, die eigentlich gar nicht gewusst hat am Anfang, wo die Reise hingeht, aber letztlich immer so qualitätsbewusst war, dass man sich jedes Detail mit der Firma wirklich ausreden konnte. Und es ist eigentlich so ein Projekt, da hat dieser Qualitätsanspruch immer gestiegen. Man hat ja bei einem Generalunternehmer nicht immer sehr viel Zugriff, aber dort war es einfach so, dass Dan hat alles rausverhandelt, was wir wollten, und ihnen war bis zum letzten Fahrraddach eigentlich dann auch wichtig, dass es sozusagen alles in einem konsequent durchgezogen wird. Auch wenn wir natürlich mit in die Corona-Zeit gefallen sind, wo viele Preise höher geworden sind und sie natürlich sehr aufs Geld schauen mussten. Aber da hatten wir mit der Firma sehr viel Glück, eben einen verlässlichen Partner.
Ja, das ist schön. Ich möchte auch noch aufzählen, welche Preise ihr gewonnen habt. Anfangs erwähnt, habe ich ja gesagt, mit Preisen überschüttet. Darunter den Energy Globe Salzburg, den Ö-Gut-Umweltpreis, den Sustainability Award, den Bauherrinnenpreis der Zentralen Vereinigung der Architektinnen Österreichs, eine Nominierung beim Architekturpreis des Landes Salzburg, eine Nominierung beim Holzbaupreis Salzburg und jetzt den Heinz Architektur Award. Welcher Preis war für euch der wichtigste? Ich schiebe jetzt Geld rüber.
Der wichtigste Preis für uns war eigentlich der, der da noch nicht erwähnt worden ist. Das ist der Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit, den wir vom Bundesministerium verliehen bekommen haben.
Den habe ich extra unter den Tisch fallen lassen. Ja, großartig. Und warum? Weil natürlich bedeutender Preis, aber was bedeutet der für euch noch besonders?
Weil es eigentlich unterstreicht, was du vorhin erwähnt hast, inwieweit braucht es Architektur, um so Projekte zu zeigen, und genau das unterstützt dieser Preis, dass es nicht nur um die Nachhaltigkeit geht, dass es auch nach etwas ausschauen soll, das über Generationen vielleicht eine Ästhetik vermittelt, oder dass es auch ums Umfeld geht. Und die Nachhaltigkeit heißt nicht nur, nachhaltige Materialien zu verwenden, sondern auch Räume zu schaffen, Proportionen zu bilden, wo der Mensch sich letztendlich gut fühlt, im Straßenbild oder im Innenhof oder in der Wohnung.
Was mir auch noch gefällt daran ist, das Design von der Aufstockung, wenn das niveauvoll ist, dann zollt es auch Respekt vor dem Bestand und vor dem Design des Bestandes. Das, was die Vorgängergenerationen gemacht haben, wird ja auch gewürdigt dadurch, indem man was Schönes ergänzt.
Wir haben natürlich auch versucht, den Bestand aufzuwerten, indem dass wir halt großzügige Belichtungsflächen geschaffen haben, oder früher gab es zum Beispiel keine Privatgärten zu den Wohnungen und so. Also die Wohnungen haben alle auch, glaube ich, trotz der Verdichtung hinsichtlich Privatheit und Freiraum gewonnen.
Ja, das stimmt. Das ist auch so interessant, weil die Bedürfnisse haben sich ja auch gewandelt mit den Generationen, und das Bedürfnis nach Licht ist ja gestiegen, nicht wahr? Also früher waren es irgendwie doch eher kleine Lochfenster, und heutzutage öffnet man halt viel mehr. Ne? Also da habt ihr auch sozusagen das angepasst, ja.
Ja. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich total, dass wir jetzt den Heinze Award gewinnen.
Danke, das ist schön, dass du das noch ergänzt.
Ja.
Heute Abend gibt es die Preisverleihung. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, liegt sie schon in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz, ich freue mich auf heute Abend und ich danke euch vielmals, dass ihr zum Interview gekommen seid.
Ja, gerne. Hat Spaß
gemacht. Danke für die Einladung.
Und das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. In den Shownotes findet ihr die Links zu dem Projekt vom Heinze Architektur Award, zum Heinze Klimafestival, das auch schon wieder in Planung ist für dieses Jahr, und natürlich zur Website der beiden Architekten. Die Community der Architekturfunk-HörerInnen wird immer größer. Das ist total schön. Abonniert doch den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr und bekommt jedes Mal, wenn eine neue Episode erscheint, eine Nachricht aufs Display.
und bewertet den Podcast gerne. Das erhöht auch seine Reichweite. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir mehr Leute erreichen. Habt zwei schöne Wochen. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025. Mein Hund rennt hier gerade ein bisschen wild rum. Ich muss das jetzt einfach mal so durchziehen.